Herr Abgeordneter, welche Befugnisse hat denn das Parlament in dieser Zeit abgegeben, welche beibehalten und wie war diese Situation verfassungsgemäß geregelt?
Der Notstand ist in der Verfassung verankert. Es gibt einen speziellen Artikel dafür und es gibt auch eine Gesetzgebung aus dem Jahr 1999. Also die Sachen waren sehr gut bekannt, alle wussten Bescheid und die Tatsache, dass es in dieser Form nie genutzt wurde, ist eine andere Sache. Wie gesagt, es ist nichts Besonderes passiert, was die Gesetzgebung anbelangt und die Art und Weise, wie das geregelt wurde. Das Ganze wurde politisch instrumentalisiert von Pessedisten und Satelliten, die ständig gemeckert haben über Rechte, die eingeschränkt worden sind. Letztendlich ging es ja nur darum, die Bevölkerung zu schützen, damit Leute nicht in engem Kontakt kommen, sodass sie diesen Virus nicht übertragen. Das heißt, alle Maßnahmen waren korrekt seitens der Regierung. Das Parlament hat letztendlich das Dekret des Präsidenten zweimal bestätigt. Also die ganze Diskussion über Einschränkungen und das arme Parlament in Anführung, welches kein Mitspracherecht hat und so, stimmen nicht. Mehr als das. Während dieser Notstandssituation hat das Parlament online gearbeitet, verschiedene Gesetze verabschiedet, für meinen Geschmack äußerst populistische Gesetze, die im Grunde genommen nur dem politischen Kampf gedient haben. Die Pessedisten und Satelliten Pro Romania, ALDE, UDMR hatten nur ein Ziel, nämlich zu zeigen, wie sehr sie sich um die Situation der Bürger kümmern und haben bis zum geht nicht mehr verschiedene populistische Sachen verabschiedet, die sogar von dem mehrheitlich PSD-UDMR-istischen Verfassungsgericht vor einigen Tagen eigentlich als verfassungswidrig erklärt worden sind. Ich sage das sogar von dem pessedistisch-udemeristischen Verfassungsgericht, weil, wie bekannt, dort eine solche Mehrheit besteht. Die zweifelhaften Entscheidungen sind ja sogar vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof im Fall Kövesi irgendwie in Frage gestellt worden, beziehungsweise Rumänien wurde für solche Entscheidungen des Verfassungsgerichts bestraft. Das bedeutet, dass die Leute nicht richtig arbeiten und dubiose Entscheidungen treffen. Zurück zu Ihrer Frage. Das Parlament hatte die totale Freiheit, alles Mögliche zu entscheiden, was es auch leider in vielen Fällen getan hat. Es hat in manchen Fällen nicht gearbeitet, bewusst, und so kam es zu Krisensituationen, die in manchen Fragen sogar sehr breit Effekte produziert haben, indem das Parlament bewusst Gesetze in erster Kammer nicht besprochen hat, damit sie stillschweigend angenommen werden, mindestens in zwei Fällen, aber es waren viele andere. Das ist ein Manko des rumänischen parlamentarischen Systems. Ich habe es vor Jahren schon sogar im Plenum gesagt, es ist unerhört, dass das Parlament erlaubt, dass Gesetze stillschweigend angenommen werden. Ich habe damals die Kollegen sogar um eine Absichtserklärung gebeten. Wir haben dafür gestimmt, dass die Abgeordnetenkammer nie wieder stillschweigend Gesetze annimmt. Das ist natürlich nicht so geschehen, trotz der breiten Mehrheit, die ich damals bekommen habe. Ich glaube, es war sogar einstimmig. Allerdings, das hat sich wiederholt und das verbinde ich auch mit einem Projekt, was ich in den letzten Tagen zusammen mit dem Fraktionsvorsitzenden Vajan Pambukcian eingereicht habe. Wir haben gemeinsam eine Änderung des Reglements der Vorschriften des Parlaments, wie es arbeitet, eingereicht, indem wir verlangen, dass solche Gesetze, in der die Abgeordnetenkammer als erste Kammer in Frage kommt, prioritär auf die Tagesordnung kommen und darüber abgestimmt wird, egal ob ein Ausschuss, der einen Bericht vorlegen muss, seine Arbeit macht oder nicht. Es kann nicht sein, dass irgendein Ausschuss, der nicht arbeiten will, beziehungsweise mit Absicht ein Gesetz sozusagen blockiert, indem er den Bericht nicht vorlegt, das Plenum blockieren kann. Und dementsprechend sieht unser Vorschlag vor, dass egal, ob ein solcher Entwurf bei der ersten Kammer einen Bericht eines Ausschusses hat oder nicht, das Plenum darüber debattiert und entscheidet, damit solche Situationen nicht mehr zustande kommen. Ich lasse mich überraschen, wie das Parlament darüber entscheidet. Aber ich glaube, es wäre eine normale Entscheidung, dass unser Vorschlag angenommen wird.
Ja, der Notstand hält in Rumänien bis zum 14. Mai einschließlich an. Mit dem 15. Mai laufen die Militärverordnungen ab. Die Infektionsgefahr mit dem neuartigen Coronavirus bleibt aber weiterhin bestehen. Deshalb spricht man von einer stufenweise Auflockerung der bisher geltenden Einschränkungen. Wer übernimmt das Krisenmanagement nach dieser Zeit, also ab dem 15. Mai, und damit auch die Verantwortung für die getroffenen Maßnahmen? Und was ist überhaupt noch verfassungsgemäß im Bereich Recht Einschränkungen außerhalb des Notstandes möglich?
Nachdem die sogenannte Ombudsfrau die Gesetzgebung für Notstand beim Verfassungsgericht angegriffen hat, jetzt hat sie auch die mögliche Gesetzgebung im Falle von einer Lockerung angegriffen. Im Grunde genommen wurde ein legislatives Chaos produziert durch diese Entscheidungen, weil diese Gesetzgebung, die wir, wie gesagt, seit 20 Jahren haben, in Frage gestellt wird, ausschließlich aus politischen Gründen. Letztendlich wird es so sein, dass die Regierung weiterhin die Maßnahmen trifft. Dann wird es wieder die Nörgler aus der Truppe PSD, Pro-Romania, ALDE, UDMR geben, die das angreifen werden, meinetwegen im Parlament die Dringlichkeitsverordnungen der Regierung umformulieren werden und sie handlungsunfähig machen. Jetzt kommen sie mit dem Gesetz zur Annullierung der Geldstrafen, die verhängt worden sind. Alles Populismus letzter Kategorie. Letztendlich waren ja zum Beispiel diese Geldstrafen gemeint, sodass die Bürger, die natürlich undisziplinierten Bürger oder die Bürger, die zur Undisziplin tendieren, diese Vorschriften einhalten. Es war eine gute Maßnahme, weil dadurch die Fälle, wo das nicht eingehalten wurde, eher selten waren in der Gesellschaft und dadurch implizit die Anzahl der Erkrankungen und der Todesfälle nicht sehr stark gestiegen ist. Dementsprechend diese Geldstrafen außer Kraft zu setzen, ist verantwortungslos. Ich beobachte selbst, indem ich einkaufen gehe, dass in den Läden Leute reingehen ohne Maske zum Beispiel, obwohl in Temeswar diese Maske Pflicht ist, ohne weiteres schon seit längerem. Sie ignorieren das einfach und reagieren aggressiv, wenn andere Leute sie darauf hinweisen. Das ist äußerst schlecht und wie gesagt, je weniger Möglichkeiten, solches Benehmen zu bestrafen, desto krasser wird die Undisziplin und die Gefahr, dass das Virus sich rasant ausbreitet.
Kann man unter diesen neuen Umständen von einer Verantwortungsübergabe an die Bürger sprechen?
Die Bürger hatten die Verantwortung eigentlich schon immer. Es geht ja letztendlich über die Art und Weise, wie jedes Individuum diese Vorschriften versteht und bereit ist, sie einzuhalten. Das heißt letztendlich, jeder ist verantwortlich, nicht nur für sich selbst, sondern auch für die gesamte Gesellschaft. Die Schwächung der Strafmaßnahmen bringt die Bürger in die Situation, dass sie noch mehr selbst Verantwortung übernehmen müssen und sich meinetwegen auch in Abwesenheit dieser Maßnahmen korrekt benehmen. Das wird sich zeigen, wie viele das tun werden. Es ist ja so gewesen, dass während des Notstands in manchen Fällen die Verantwortungslosigkeit offensichtlich wurde. Ich möchte an Versammlungen von dubiosen Elementen erinnern, die sozusagen gefeiert haben, sogar der Polizei gedroht haben, so nach dem Motto, kommt her, wir zeigen es euch. Das war auch im Facebook zu sehen und sonstigen Social Media. Also solche Typen werden mit Sicherheit nichts mehr einhalten. Es wird schwierig sein und der Beitrag des Verfassungsgerichts betreffend Geldstrafen hat die Position der Behörden sehr geschwächt. Der Staat ist geschwächt in seiner Autorität. Gleichzeitig verlangt man aber vom Staat, dass er uns schützt. Wie das geschehen soll, wird sich zeigen. Wichtig ist, dass manche Maßnahmen dazu beitragen werden, dass die Epidemie sich nicht ausbreitet, zum Beispiel die Tatsache, dass die Schule, die Universitäten jetzt keinen Unterricht erstmal bis September veranstalten, ist eine gute Maßnahme. Dadurch werden Kinder, Eltern und Großeltern geschützt. Dann ist gut, dass keine Großveranstaltungen mehr stattfinden, also Fußball oder sonstige Sportarten, wo viele Leute zusammenkommen. Davon ist keine Rede, Gott sei Dank. Das brauchen wir auch nicht unbedingt. Geisterspiele, ja, bitteschön, wenn das korrekt kontrolliert wird und die Spieler und Schiedsrichter und so weiter nicht diesen Virus verbreiten untereinander. Es wird schon eine Zeit lang so sein, dass natürlich diese Einschränkungen weiter gelten und sich das zeigen wird, wie effizient sie sind. Aber wie gesagt, Sie sagten es, ich sage es, insofern die Bürger die Verantwortung übernehmen und dieser Verantwortung bewusst sind, wird es gut gehen. Wenn sie sie ignorieren werden und meinetwegen ein solches Benehmen haben werden, dass alles ignoriert wird an Regeln und dass sie sich treffen und feiern und alle aufeinander zugehen und dann, wie gesagt, das Virus übertragen, dann wird Rumänien ein gewaltiges Problem haben. Insofern zum Beispiel die Anzahl der Betten auf Intensivstationen in Rumänien eine sehr geringe ist und die Krankenhäuser dann eigentlich überfordert sein werden. Ich hoffe wirklich, dass es nicht dazu kommen wird.
Wie wird die Tätigkeit des Parlaments nach dem 15. Mai ablaufen? Werden die Senatoren und Abgeordneten wieder nach Bukarest fahren müssen oder werden die Sitzungen weiterhin teilweise online abgehalten?
Es steht noch in den Sternen. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie kann zum Beispiel das Plenum der Abgeordnetenkammer zusammenkommen, insofern wir 329 sind. Das heißt, wenn wir diesen Abstand von 1,5 bis 2 Meter halten sollten voneinander, ist das praktisch unmöglich. Also ich sitze in derselben Bank Schulter an Schulter mit Kollege Pambukcian, hinter uns noch zwei Kollegen in Abstand von vielleicht einem Meter. Also nur wenn Sie vielleicht irgendwelche Trennwände einbauen würden zwischen den Sitzen im Parlament, so eine Art Box für jeden Abgeordneten einrichten, wäre das möglich aus meiner Sicht, insofern diese Maßnahme noch gilt. Dementsprechend wird das erstmal wahrscheinlich so bleiben, wie es im Moment ist. Die Gesundheitsbehörden haben gemeint, es dürfen maximal 50 Personen im Plenarsaal drin sein gleichzeitig. Das heißt, diejenigen aus Bukarest, die unbedingt ins Plenum wollen, werden hingehen. Die ersten 50 werden zugelassen, die anderen abgelehnt. Ist absurd an sich, weil die Abgeordneten ja gleichberechtigt sind. Aber wie gesagt, ich halte nichts davon. Also solange die Distanzierungsmaßnahmen gelten, sehe ich kein normales Plenum. Vielleicht wird man eine erweiterte gemischte Lösung einführen, so nach dem Motto, wer von zu Hause abstimmen bzw. reden will, wird es weiter tun können und die anderen dürfen ins Plenum. Vielleicht anfangs, wie gesagt, bleibt es bei 50, dann wird es auf 100 erweitert oder so. Aber unter normalen Umständen zu arbeiten, solange diese Gesundheitsmaßnahmen gelten, ist es unmöglich.
Welche sind Ihre Prioritäten als Abgeordneter der Deutschen in Rumänien für die kommende Zeitspanne? Gibt es legislative Projekte, die Sie einleiten bzw. unterstützen möchten?
Das eine habe ich schon erwähnt, dass das Parlament anders arbeiten muss und keine Gesetze mehr stillschweigend annehmen darf. Ein anderes will ich nennen, zusammen mit Kollege Silvio Wechsler von der jüdischen Gemeinschaft haben wir einen Entwurf erarbeitet, wodurch wir dem Land durch den Staatspräsidenten die Möglichkeit geben wollen, Leute auszuzeichnen, die sich für Mitmenschen einsetzen, die in Not sind, einen sogenannten Orden für soziales Engagement für Menschenrechte. Das haben wir sehr gut hingekriegt und hoffen, dass das Parlament quasi einstimmig den Entwurf auch annimmt. Also der legislative Teil besteht aus solchen Initiativen, aber mehr geht es mir in dieser Zeit um die Kontrollfunktion des Parlaments gegenüber der Regierung. Ich muss sichergehen, dass die Regierung zum Beispiel die Finanzierung für die Organisationen der Minderheiten sichert gemäß Haushaltsgesetz. Das heißt, Es gibt sozusagen einen ständigen Kampf in Anführung um Ressourcen. Es ist meine Aufgabe und die des Fraktionsvorsitzenden, ständig am Ball zu sein, diesbezüglich in Kontakt mit der Regierung zu bleiben, damit diese Finanzierung erfolgt, natürlich so gut es geht und die Mittel zur Verfügung stehen, weil diese Ressourcen lebenswichtig sind, damit das Forum funktioniert, unsere Zeitung herausgegeben werden kann und dann wahrscheinlich, so wie die Lockerungen kommen, peu à peu auch die Projekte, die wir haben, umgesetzt werden können. Also das ist für mich eine äußerst wichtige Aufgabe. Ansonsten interessieren mich auch andere Themen. Ich habe eine parlamentarische Frage dem Verkehrsminister gestellt. Und zwar stelle ich sie jedes Jahr, wie die Lage ist beim Bau der Autobahn zwischen Hermannstadt und Kronstadt. Ich finde das Projekt äußerst wichtig für die Wirtschaft, vor allem in Kronstadt, damit sie den Anschluss findet zur Autobahn nach Europa, aber auch um die Landstraße zu entlasten. Es gibt kilometerlange Schlangen bei der Kreuzung vor Hermannstadt, wo sich die Landstraße aus Kronstadt und die aus Rümniku-Wölscha treffen. Die Leute kritisieren seit Jahren diese Zustände. Es passiert nichts. Ich habe des Öfteren parlamentarische Fragen an die zig Verkehrsminister gestellt, die es gegeben hat. Ich hoffe, dass der Amtierende vielleicht diesbezüglich mehr tut. Ansonsten bin ich in Kontakt gewesen und bleibe weiterhin mit den Heimleitern in Hermannstadt und Temeswar betreffend Situation unserer Seniorenheime. Darüber habe ich auch mit dem Bundesbeauftragten Bernd Fabricius gesprochen. Es geht dabei um die Finanzierung durch die Bundesrepublik für diese Altenheime, aber auch durch die rumänische Regierung, die ihren Anteil bringen muss. Es ist Gott sei Dank so, dass wir keine Erkrankungen in unseren Altenheimen haben und das ist fantastisch, wenn man bedenkt, wie die allgemeine Lage aussieht. Das heißt, das Personal hat eine sehr gute Arbeit geleistet. Wir sollten ihnen danken und ihnen gratulieren für ihren Einsatz, der ja nicht einfach war, ganz im Gegenteil, um unsere Senioren zu schützen. Ich glaube, das ist eine Fülle an Problemen, die mich beschäftigen und denen ich nachgehen muss. Natürlich habe ich dabei auch die Kontakte zu anderen Abgeordneten im Ausland gepflegt. Wir haben telefoniert. Ich habe mit mehreren Botschaftern telefoniert, nicht nur mit Botschafter Mayer-Klot oder Botschafterin Isabel Rauscher in Bukarest, aber auch mit Bogdan Mazuru in Wien und Emil Hurezeanu in Berlin. Das gehört alles zu meinen Aufgaben und denen gehe ich gerne nach.